Inside Hochschulkommunikation von Expertinnen für Expertinnen. Alles rund um Kommunikation, PR, Marketing und Digitalisierung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Powered by Bundesverband Hochschulkommunikation und Mandarin Edu. Herzlich willkommen zu Inside HCOM, dem Podcast für alle, die Hochschul- und Wissenschaftskommunikation gestalten, weiterdenken und vernetzen wollen. Ich bin Ina Teludis und wir sprechen heute über ein Thema, das zwar intern heißt, aber alle, die sich schon mal damit beschäftigt haben, wissen, kann auch nach draußen eine enorme Wirkung entfalten. Und es betrifft uns alle. Interne Kommunikation. Wie schaffen wir es, Mitarbeitende wirklich zu erreichen und nicht nur irgendwie zu informieren? Wie schafft man Vertrauen, Dialog und, wenn es gut läuft, sogar ein richtig tolles Gemeinschaftsgefühl in Institutionen, die oft sehr, sehr groß sind, sehr komplex sind und auch räumlich oft nicht unbedingt zusammenhängen? Darüber sprechen wir heute mit drei tollen Menschen, die da tief im Thema stecken. Das ist einmal Ulrike Polley von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Hallo.
Ja, hallo, auch von der deutsch-polnischen Grenze.
Dann ist Katrin Koster dabei von der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf. Hi.
Hallo, von der anderen Seite der Republik.
Und Marleen Helms von Mandarin Edu hier aus Schwerin. Hi, Marleen.
Hallo aus Schwerin.
So, schön, dass ihr alle da seid. Also zumindest, dass wir uns digital zusammengefunden haben. Wärt ihr so lieb und würdet euch einmal reihum vorstellen? Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie sieht euer Tagesgeschäft so aus? Ulrike, willst du anfangen?
Das kann ich gern tun, ja. Ich arbeite seit 2012 als Redakteurin für interne Kommunikation in der Abteilung Hochschulkommunikation an der Viadrina hier in Frankfurt-Oder mit unserem deutsch-polnischen Campus in zwei Ländern. Wir sind, also unsere Uni hat ungefähr 4000 Studierende. Wir sind ein relativ großes Team in der Hochschulkommunikation mit einem sehr breiten Aufgabenspektrum. Externe Kommunikation, Pressearbeit, Webredaktion, Social Media, Studierendenmarketing haben wir aber auch bei uns mit drin. Alumni Relations, Veranstaltungsmanagement, Fotografie. Genau, und eben ich mit der internen Kommunikation.
Was mich interessieren würde, du hast ja gerade gesagt, ihr seid eine ganze Menge Leute. Wie viele Leute seid ihr da?
Wir sind 13 Personen, aber das sind keine 13 Vollzeitstellen.
Und dein tägliches Doing?
Ja, also mein Tagesgeschäft ist sozusagen geprägt durch den Rhythmus von unserem Newsletter für Beschäftigte, der alle zwei Wochen erscheint bei uns. Kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Mhm. Ansonsten natürlich Tagesgeschäft, Intranet, unser interner Newsblog, interner Kalender, sowas. Koordination von Rundmails, Beratung zu interner Kommunikation, das alles mit dem Fokus Beschäftigte. Mhm. Studierendenkommunikation ist bei uns ganz viel eben über Instagram. Das machen dann eben die Kolleginnen, die Social Media betreuen. Aber wir haben zum Beispiel vor einem Jahr auch eingeführt Info-Channels auf WhatsApp und Telegram. Die betreue ich auch mit. Und wenn es um Rundmails geht für Studierende, dann bin ich auch mit im Boot. Also genau, Studierende auch Zielgruppe für mich, aber Schwerpunkt ist Beschäftigte.
Wie ist bei dir, Katrin?
Ja, ich habe auch den schönen Titel Referentin für interne Kommunikation, bin an der Heinrich-Heine-Uni seit gut 6 Jahren. Die Heinrich-Heine-Uni ist jetzt 60 Jahre alt, also am Sonntag ist der Geburtstag. Und ich gehöre zur Stabsstelle Presse und Kommunikation. Das ist also vorrangig externe Kommunikation und Social Media. Wir sind 10 Leute, davon die meisten in Teilzeit. Und meine Stelle wurde neu geschaffen damals. Meine Kanäle sind vorrangig das Intranet. Manche Meldungen erscheinen aber auch auf der Homepage. Und dann habe ich noch so einen wunderbaren Newsletter, der erscheint immer in der ersten und in der letzten Vorlesungswoche. Und das heißt, 4-mal im Jahr geht er an alle 40.000 Leute, die eine Heinrich-Heine-Universitäts-E-Mail-Adresse haben.
Okay, das ist eine Größenordnung. So, Marleen, kannst gleich hinterher preschen.
Das mache ich sehr gern. Ich bin Marleen. Ich bin bei Mandarin Employer Brand Managerin. Ich kümmere mich also komplett um das interne Employer Branding bei uns. Das bedeutet eigentlich, dass ich die Menschen, die Mitarbeitenden bei uns mit unserer Kultur verbinde und unsere Werte, die wir hier so leben, ja, erlebbar mache und ein bisschen darauf achte, dass jeder die auch so ein bisschen einhält. Und ja, was ist so mein tägliches Doing? Also ich führe zum Beispiel auch sehr, sehr viele Gespräche, bin so ganz leicht der Kummerkasten. Ich spreche sehr viel mit unserer Geschäftsführung, was wollen wir neu einführen. Dann schaue ich immer, okay, passt das auch wirklich zu unseren Werten? Also ich bin immer so ein bisschen in dieser Waage zwischen Wirtschaft und wie kriegen wir es immer noch mal so schön hin, das menschlich zu halten und halt ja einfach in unserer Wertebasis zu bleiben. Bin da so ein bisschen beratend wahrscheinlich auch tätig.
Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über Tools gesprochen und ihr habt beide Newsletter gesagt, ihr habt beide Intranet gesagt, ich habe überall Social gehört. Was sind noch so Tools, die ihr aktuell nutzt?
Zielgruppe sollte immer so der erste Blick sein, klar. Deswegen hatten wir uns auch vor einem Jahr entschieden, diesen WhatsApp- und Telegram-Channel zu öffnen für die Zielgruppe Studierende. Wir wollten das einfach mal testen. Wir haben uns gedacht, wo sind die Studierenden? Na, Messenger haben sie alle auf ihrem Handy. Und keiner will sich irgendwie 10.000 Apps installieren noch zusätzlich, nur für eine bestimmte Kommunikation zum Beispiel. Und deswegen dachten wir, wir probieren das einfach mal aus. Und ich bin davon auch immer noch ziemlich überzeugt und begeistert. Also das ist keine Gruppe, ne, weil das wäre auch ein bisschen schwierig mit Datenschutz und alles zu handeln, sondern eben Info-Channels, wo nur wir One-Way Sachen rausschicken. Die Leute können das abonnieren. Wir haben uns für WhatsApp entschieden, weil das ist in Deutschland irgendwie so der Standard, und für Telegram, weil das eher auf dem internationalen Markt weiter verbreitet ist als WhatsApp, und wir haben 40% internationale Studierende. Wir machen das auch komplett auf Englisch auf diesen beiden Channels, eben auch genau aus diesem Grund, und haben jetzt innerhalb von einem Jahr 1.000 FollowerInnen auf beiden Kanälen gesammelt, was ich ganz gut finde. Also wir haben 4.000 Studierende, wie gesagt, und es spricht sich auch gerade noch immer mehr rum. Ja, und irgendwie macht es auch Spaß, diesen Channel mitzunutzen. Und wir betreiben das mit Studierenden auch zusammen. Also ich und eine Studentin, die dann da mit kuratiert und mit über Inhalte entscheidet. Das finde ich eben auch total wichtig.
Wie aufwendig ist das? Oder sind das eigentlich Inhalte, die sowieso kommuniziert werden, und bereitet die nochmal auf? Oder schickt ihr es einfach auch so raus?
Also meistens sind es Inhalte auch von anderen, also zum Beispiel von Instagram oder so, teilweise ein bisschen textlich dann noch angepasst. Aber es sind auch viel Inhalte, die eigentlich nur dafür generiert werden. Also die Studentin zum Beispiel kuratiert jeden Montag immer die Events der Woche, die sie so aus Studierendensicht interessant findet, sowohl an der Uni als auch in der Stadt. Und das stellt sie nur für den Channel her. Aber dadurch, dass das ja meistens rein Text und Emoji-Format ist sozusagen, ist es, sage ich mal, ein bisschen weniger aufwendig als Vorbereitung von einem Social-Media-Post, wo man noch eben an Bilder oder Video, an sowas alles denken muss. Also es ist mehr Aufwand, als ich am Anfang gedacht habe, aber es ist für den Nutzen, also Aufwand-Nutzen finde ich sehr gut.
Okay, dann haben wir jetzt zusammengefasst Instagram. Nutzt ihr für die interne Kommunikation auch noch andere Tools, als jetzt nur E-Mail und Instagram? Gibt es da noch irgendwas?
Also interne Kommunikation, Social Media ist ja nicht interne Kommunikation, ne? Das muss man sagen. Bei uns ist es tatsächlich so, wenn man bedenkt, wir haben knapp 30.000 Studierende, dass da natürlich noch andere Abteilungen wesentlich mehr in die Kommunikation eingebunden sind. Was weiß ich, Studierendenberatung und so weiter. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Team. Wir haben natürlich sämtliche Social-Media-Kanäle, außer X. Da sind wir natürlich in einer großen Aktion, die mein Chef federführend begleitet hat, ja, ausgetreten, oder beziehungsweise das Profil ruht. Deshalb kann ich jetzt zu weiteren Kanälen auch gar nicht so viel sagen, weil das nicht bei mir interne Kommunikation ist. Was wir natürlich machen, sind Rundmails, wenn jetzt wirklich was ganz dringlich ist. Ja, und weil du Social meintest, das ist tatsächlich nicht misszuverstehen. Das Intranet ist nicht Social bei uns. Da haben Ulrike und ich im Vorfeld auch kurz drüber gesprochen. Das ist irgendwie nicht der Spirit hier, dass die Leute noch ein Profil anlegen und irgendwelche Sachen kommentieren und liken und so weiter. Die sind auf so vielen Plattformen unterwegs. Also es ist ein klassisches Intranet bei uns, was ja von einem Dokumentenordner sich in ein sehr vielfältiges Instrument weiterentwickelt hat. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass das Intranet, die Zielgruppe sind alle an der HAU, also ob sie lernen, lehren oder forschen oder eben im Hintergrund ganz fleißig die Infrastruktur bereitstellen. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass die Studis nicht so oft im Intranet unterwegs sind. Deshalb sind Social Media, um den Bogen zu Ende zu schlagen, der wichtigste Kanal für unsere Studis neben den Portalen, die sie auch nutzen.
Zu dem Stichwort Social Media ist ja nicht intern, ne? Wir reden da auch öfter drüber, aber letztendlich kommen wir dann immer wieder zu dem Punkt, naja, auch eine Rundmail, die ich verschicke an alle Beschäftigten zum Beispiel, kann ganz schnell extern werden. Die muss man ja nur einmal weiterleiten. Und es passiert ja auch regelmäßig, dass Infos, die eigentlich nur für intern gedacht sind, dann irgendwo extern landen, auch mal bei der Presse oder was weiß ich.
Was würdet ihr denn sagen, was funktioniert denn eigentlich so am besten in der Kommunikation? Ist es das Intranet oder ist es der Newsletter?
Also mein stärkstes Tool ist tatsächlich der Newsletter, weil die Leute den einfach ins Postfach bekommen, weil der sehr übersichtlich ist. Viermal im Jahr ist er jetzt auch nicht so häufig. Und es sind 6 Meldungen, 6 Termine und eine übrigens ist es wahr oder ist es nicht wahr, das kuriose Meldung am Ende. Und alles auch sehr kurz und knackig geschrieben. Verlinkt natürlich ins Intranet zu Beiträgen. Aber das ist wirklich das, was am meisten gelesen wird.
Ja, so verhinderst du wahrscheinlich auch so eine Informationsflut.
Genau, weil alle nutzen ja die unterschiedlichsten Kanäle und ich gebe das ehrlich zu, ich habe auch nicht immer alles im Blick, was irgendwo gepostet wird oder so. Da wäre ich einen halben Tag damit zugange, da zu gucken, was wo steht.
Ne? Da platzt auch der Kopf.
Aber genau deswegen musste ich auch so schmunzeln, gerade bei der Frage, was ist der beste Kanal oder der beste Weg, weil ich glaube, den gibt es einfach nicht. Und wir müssen einfach die unterschiedlichsten Kanäle gleichzeitig bespielen und verwenden, weil jeder hat irgendwie andere Wege, sich zu informieren. Ich würde sagen, bei uns ist das auch der Newsletter, weil der einfach, wie gesagt, alle 2 Wochen erscheint, sehr regelmäßig und zu einem festen Rhythmus. Den gibt es auch schon eigentlich, seit es die Uni gibt, seit Anfang, Mitte der 90er Jahre. Der ist total etabliert und bekannt. Und genau, das ist, glaube ich, immer noch der Hauptweg, über den sich die Beschäftigten informieren. Unser Intranet jetzt ist seit einem Jahr jetzt live und da mache ich dann auch mehr tagesaktuellere Sachen und der Newsletter ist dann hinten dran sozusagen und das etabliert sich jetzt auch immer mehr, dass da eben die Infos tagesaktueller kommen und mit den ganz wichtigen Themen, die auch wirklich alle erreichen müssen, wenn es dann auch irgendwelche Personalsachen betrifft und so, dann verschicken wir auch Rundmails an alle, einfach weil es dann auch nochmal verbindlicher ist, wenn jeder das als Einzel-E-Mail in seinem Postfach hat, noch vom Präsidenten verschickt oder so. Das sind so die 3 wichtigsten Kanäle bei uns. Und ich glaube, das ist im Übrigen auch uni-übergreifend. So sind so die Wege. Ich kann ja mal ein kurzes Insight teilen. Ich habe bei der Tagung vom Bundesverband in diesem Jahr ein Barcamp gemacht zum Thema Newsletter und hatte so eine Mentimeter-Umfrage gemacht, wo dann die 60, 70 Leute im Raum mit ihrem Handy mit abstimmen konnten. Und da hatte ich auch abgefragt, welche sind eure wichtigsten Kanäle für die interne Kommunikation? Und Platz 1, 2, 3 waren Rundmails, Intranet, Newsletter.
Interessant. Also ich weiß nicht, Marlene, das weißt du wahrscheinlich besser. Also wenn ich höre interne Kommunikation, dann ist das natürlich einmal das Sender-Empfänger-Prinzip. Ne? Sender ist klar, das Unternehmen oder die Institution. Empfänger sind die Mitarbeitenden, Studierenden, wie auch immer. Was ist denn mit andersrum, wenn man Feedback geben möchte, Beteiligung? Wie spielt ihr das Thema?
Ja, da dreht sich das ja dann wieder, ne, mit Sender und Empfänger. Also bei uns ist es ja auch wirklich so, dass das Feedback wird sehr hoch gehalten. Also es ist total wichtig, dass Feedback gegeben wird. Wir haben da auch verschiedenste Möglichkeiten und wir versuchen das auch immer irgendwie umzusetzen und direkt in die Kommunikation halt auch wieder zu gehen, ne? Und vielleicht auch mit dem derjenigen dann auch zu sprechen und sagen, okay, kannst du mir das nochmal kurz aufdröseln? Oder ganz wichtiger Aspekt sind bei uns auch die TeammanagerInnen, dass sie da ja auch so ein bisschen den Flurfunk auch einfangen. Ne? Also Flurfunk ist bei uns zum Beispiel auch ein Riesenthema.
Stimmt, ganz wichtiger Kommunikationsweg, ne? Für die interne Kommunikation der Flurfunk, unser wichtigstes Tool.
Wie ist das bei euch, so Katrin? Wie geht ihr mit sowas um?
Das ist total wesentlich. Also das ist auch wirklich so, naja, das kleine Einmaleins von internen KommunikatorInnen, dass man einfach im Gespräch bleibt. Ne? Ich habe jetzt ganz neu etabliert ein Feedback-Formular, wo man wirklich einmal draufklicken kann und sagen kann, ich wünsche mir aber noch was zum Thema XY und das landet dann direkt bei mir, also ganz niedrigschwellig. Und ich gucke natürlich immer mal, was wird gelesen. Also wir tracken die Sachen mit Matomo. Das heißt, ich kann sehen, welche Artikel besonders oft geklickt werden. Unser System, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, mit dem wir das Intranet machen, das ist gekoppelt an die Webseite, ist Typo 3. Und ja, zum Gespräch, im Gespräch bleiben. Ich nutze das total oft, wenn ich irgendwo auf dem Campus auch Termine habe oder so, dass ich am Ende immer sage, liebe Leute, fehlt euch eigentlich was? Was nehmt ihr wahr im Intranet? Gefällt euch der Newsletter? Was fehlt? Und das ist sogar so, wenn Leute bei mir irgendwas machen. Ne? Ich hatte neulich Leute, die haben irgendwie die elektrischen Geräte gemessen. Das muss ja immer einmal überprüft werden. Und dann habe ich gesagt, liebe Leute, interne Kommunikation, was nehmt ihr wahr? Also solche Anlässe finde ich immer ganz wichtig. Und dann gibt's aus der Abteilung Universitätsentwicklung seit neuestem die Lunch-Lotterie. Das heißt, man wird mit bis dato unbekannten Personen gematcht und geht dann in die Mittagspause. Und solche Sachen sind auch Gold wert, ne? Um einfach da zu gucken, wie arbeiten die anderen, was treiben die für Fragen um und so.
Gehen die dann einfach ins Gespräch rein oder gibst du dann vielleicht schon so drei Impulsfragen mit, so hey, darüber könntet ihr euch unterhalten? Wie läuft sowas ab?
Wie gesagt, das ist nicht mein Tool, sondern ich gehe als Teilnehmerin zu dieser Lunch-Lotterie hin und gucke, mit wem ich zusammengewürfelt wurde.
Verstehe, okay.
Und dann gucke ich, genau, man unterhält sich über alles Mögliche, was bei den Leuten so auf dem Tisch liegt. Und dann nutze ich die Chance natürlich auch zu fragen, was kommt eigentlich an von dem, was ich mache.
Das, neben den ganzen Zahlen, die Matomo ausspuckt, finde ich auch wichtig, tatsächlich auch dieses persönliche Feedback zu haben, ne? Ich weiß, Zahlen sind alles in unserer Welt, natürlich. Zahlen sind ganz wichtig. Und trotzdem ist es das persönliche Gespräch, das sich in die Augen gucken und sagen, so, jetzt sag mal wirklich ehrlich. Was denkst du? Warum denkst du das? Und was gefällt dir am Newsletter beispielsweise? Ulrike, wie ist es bei dir?
Ich fand das jetzt auf jeden Fall gerade eine richtig schöne Idee, einfach so am Ende von einem Gespräch sowas mal mit einzubringen. Das merke ich mir vielleicht. Das ergibt sich manchmal bei mir auch. Manchmal geben mir auch Leute einfach Feedback, weil sie wissen, ich bin diejenige, die den Newsletter macht vor allem. Und dann kriege ich schon auch manchmal so mündliches Feedback oder auch mal per Mail irgendwie schreibt jemand was. Oft sind das dann auch negative Sachen, wenn jemand was fehlt oder so, ja. Institutionalisierte Feedback-Wege haben wir nicht so richtig. Ich gucke auch immer dann, was sind so die Themen gerade. Also wir sind seit längerer Zeit schon in einem größeren Reformprozess drin. Und ich gucke dann auch immer, dass ich immer mal wieder auch bei der Hochschulleitung dann den Impuls setze. Es ist wichtig, dass wir auch vor Ort Termine machen. Und wir machen das auch einmal im Semester mindestens eben eine uniweite Veranstaltung, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, Feedback zu geben, direkt an die Hochschulleitung. Und eben genau, so gucke ich nach jedem Thema, was ich intern kommuniziere, ist es eins, wo es viel Gesprächsbedarf gibt. Dann sollte man wirklich gucken, ob man dann auch einen Termin vor Ort anbietet auf dem Campus, um ins Gespräch zu kommen. Weil wir eben zum Beispiel kein Social Intranet haben, wo man sowas vielleicht loswerden könnte. Aber Klammer auf, Unis, die das haben, da wird das meistens auch nicht so rege genutzt.
Das ist natürlich auch eine große Hemmschwelle vielleicht auch, ne, zu so einem Termin zu gehen und zu sagen, so. Also so ein Formular, ne, wie Katrin gerade sagte, ist vielleicht dann irgendwie auch mal schnell ausgefüllt.
Ja, das stimmt. Aber also bei uns sind es nämlich die Coffee Dates, finde ich auch total schön. Also die sind 5 bis 15 Minuten auch nur lang. Und laufen auch bei uns über die HR-Abteilung. Und das finde ich total schön und spannend, da sich wirklich dieses Feedback einzuholen. Aber da machen wir nämlich, deswegen hatte ich vorhin nach diesen Impulsfragen gefragt. Wir versuchen da halt schon so, okay, also erstmal natürlich, wie geht's dir? Bist du happy bei uns? Ne? Sag mal ungefähr, stört dich irgendwas? Also das sind dann halt so diese Sachen, die ich dann so losschicke.
Ich glaube, da gibt's auch eine Menge Formate, ne? Auch von verschiedenen Abteilungen, irgendwie so ein Wissenschaftslunch, wo man dann mal kurz, auch oder für Postdocs, ne, sich aufschlauen kann. Also da gibt's einiges. Und das, was ihr gesagt habt, ja, das ist so, es muss nahbar sein, ne? Da habe ich ein Beispiel, was nicht gut funktioniert hat. Wir hatten so offene Donnerstage, wo man wir haben so ein paar Räume, die sind so ein bisschen loungiger gestaltet, immer eine Person der Hochschulleitung einfach antraf. Und egal, wer wollte, konnte da hinkommen, gab was zu trinken und man konnte sich ganz offen unterhalten. Das war ein schönes Format, wurde aber nicht so angenommen, wie wir dachten. Wahrscheinlich, weil man da hingehen musste. Und das war halt im Rektoratsgebäude und so weiter. Ich habe was gehört, ich glaube, es ist die Uni Hamburg gewesen, die haben so ein Coffee-Bike auch. Und das steht halt an verschiedenen Stellen auf dem Campus und das geht richtig gut. Ne, da steht man halt, läuft vorbei, kann sich irgendwie einen Kaffee nehmen, eine Runde ins Gespräch kommen und ich glaube, das ist wirklich nahbarer.
Also mir fällt da nämlich auch was ein, was bei uns auch nicht funktioniert hat auf lange Sicht. Sowas Ähnliches, Katrin. Und zwar, einmal hatten wir das Open Mic. Das haben wir damals angefangen, oh, ich glaube, vor Corona war das. Und das ist dann irgendwann eingeschlafen. Das war auch voll das coole Format. Es hat total Spaß gemacht. Man konnte reingehen und sich zu einem bestimmten Thema einfach ja unterhalten. Und gab natürlich immer so, ich sag mal so, diese fünf Leute, die da ja redeführend waren. Und ja, und irgendwann kamen die dann nicht mehr und dann wurde es relativ still. Und dann kamen 20 Leute rein und keiner sagte was. Und dann stand ich da und sagte, möchtet ihr darüber reden? Nö, wir wollten nur zuhören. Ah ja, mhm. Gut, dann müsste ich mir einmal überlegen, wie ich dieses Format irgendwie anders mache. Und dann ist es gestorben, leider. Und was Ina jetzt gerade meinte mit dem Auer-Formular, wir hatten oder haben es immer noch, also es lebt im Hintergrund, im Wald.
Du musst es, glaube ich, einmal erklären.
Genau, ja, okay, sehr gerne. Und zwar das Auer-Formular, das heißt Ask Us Anything. Und da kann jeder einfach drauf zugreifen und ja irgendwas fragen, was ihm so auf dem Herzen liegt. Und wir, das heißt Geschäftsführung und oder HR, beantworten das dann. Im besten Fall im Update-Meeting, welches wir auch haben. Das ist einmal im Monat. Und auch das wurde leider nicht gut gelebt. Aber von beiden Seiten tatsächlich. Also da kann ich niemandem den schwarzen Peter irgendwie zuschieben. Das war wirklich von uns, also in GF-HR-Richtung, nicht gut gelebt. Und auch die Mitarbeiter, ich glaube, zwei Leute haben das genutzt. Und das war immer ein bisschen schade. Habt ihr auch sowas, wo ihr sagt, oh Gott, ja, das gibt's ja noch, Mist.
Also was ich nur gerade gedacht habe, ist es, manche Beschäftigte sagen, sie wünschen sich irgendwie, ne, dies, das, bestimmte Formate oder so, aber das sind dann nicht die gleichen, die vielleicht auch irgendwo hingehen. Oder wenn man was anbietet, dann geht keiner hin. Oder, aber ich glaube, das ist total normal. Das ist ja, also für mich ist interne Kommunikation mein Job, aber für die anderen läuft das ja nur so nebenbei sozusagen. Und man muss sich die Zeit nehmen, irgendwo hinzugehen zum Beispiel, ja. Unser Präsident hatte zum Beispiel letztes Semester auch angeboten, einmal im Monat eine Sprechstunde zu unserem großen Reformprozess, wenn da jemand Gesprächsbedarf hat, Ideen hat oder so. Und da ist zu manchen Sprechstunden auch niemand gekommen. Aber ich finde, ich würde dann nicht sofort sagen, oh, das ist total gescheitert oder so. Ne, es kann ja ganz viele Gründe haben, warum da niemand hinkommt. Gerade keine Zeit gehabt, gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Und deswegen würde ich nicht aufhören, so eine Formate anzubieten, sondern immer mal wieder vielleicht auch mit ein bisschen anderem Dreh oder so. Ja, auch wenn es große Personalversammlungen gibt, da sitzen dann, keine Ahnung, 200, 300 Leute in einem Raum. Und das sind ja dann trotzdem immer nur 3, 4, 5 Leute, die meistens auch die gleichen, die dann Fragen stellen. Aber es ist ja trotzdem für alle wertvoll, das dann zu hören, was da auch andere fragen. Und eben dieses Phänomen, die meisten sind nur da zum Zuhören. Klar, das ist irgendwie überall so, glaube ich, aber das ist ja per se auch nichts Schlechtes oder so. Ne?
Ich finde ja auch, du kommunizierst ja auch einfach mit diesem Angebot, kommunizierst du ja etwas sehr Wichtiges, nämlich wir sind jederzeit ansprechbar für Feedback. Genau. Und die Tür ist offen. Ne? Also nur weil keiner das Auer-Formular ausfüllt, heißt ja nicht, dass es nicht alle sehen, dass es das gibt.
Ja, ganz wichtig. Ne? Ja. Die Erfahrung mache ich auch. Und es gibt ja auch, wie ich gerade sagte, von den einzelnen Institutionen, ne, der Personalrat hat auch so offene Sprechstunden, wo man hinkommen kann und so weiter. Also je nachdem, wer was sucht, ne, dass man einfach diese Möglichkeiten bereithält. Das ist ganz wichtig. Was ich noch als schönes Beispiel bringen kann unter der Rubrik Vermischtes, da habe ich länger dran gesessen, ist, dass ich ein schwarzes Brett etabliert habe oder beziehungsweise Kleinanzeigen heißt es bei uns, weil ich mir auch gedacht habe, dass es gut ist, wenn die Menschen untereinander ins Gespräch kommen und sich austauschen über verschiedene Dinge, die sie nicht mehr brauchen oder die sie suchen. Es wurde immer mal gefragt, ob wir sowas anbieten können. Und das ist wirklich was, was gut genutzt wird jetzt. Das läuft bei uns über Confluence, da kann man eine Anzeige aufgeben und es ist halt wesentlich einfacher als über die altbekannten Kleinanzeigen, wo man dann letzte Preis und so solche Nachrichten bekommt, das auf dem Campus einfach mitzunehmen und dann auch da andere Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Also sowas sehe ich auch im weiteren Kreis als interne Kommunikation, weil wir eben damit die Menschen untereinander vernetzen.
Spannender Spirit dann auch, ne? Also das zahlt ja auch so viele Sachen ein, wie Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und so, Gemeinschaftsgefühl genau. Und so. Das ist natürlich, ist das interne Kommunikation. Absolut.
Sowas kriege ich auch manchmal für unseren Newsletter.
Ja?
Und je nachdem, was es dann ist, wenn es zu persönlich ist, würde ich es nicht mit reinnehmen. Aber manchmal nehme ich auch so eine von Mitarbeitern für Mitarbeitern so eine Geschichten mit rein, ja.
Ja.
Ist auch schön, wenn die Mitarbeitenden zuerst an ihre Kolleginnen und Kollegen denken.
Ja. Mhm.
Jetzt habt ihr beide ja, also Ulrike und Katrin, noch wesentlich mehr Einblick als das, was ihr selber bei euch so erlebt. Dann Ulrike, du bist Sprecherin von der IQ Interne Kommunikation im Bundesverband Hochschulkommunikation. Was genau macht ihr da? Ich glaube, das müssen wir einmal kurz ausrollen. Was macht ihr in der IQ? Für alle, die es vielleicht nicht wissen sollten.
Also diese IQs, da gibt es ja mehrere im Bundesverband. Das heißt ja Initiative Qualität in der Hochschulkommunikation. Genau, im Grunde ist es wie so eine Art Arbeitsgruppe zu eben den verschiedensten Themen. Bei uns in dem Fall eben interne Kommunikation. Die Gruppe hat sich Anfang 2020 gegründet. Das war so noch kurz vor Corona und dann sollte es ein Gründungstreffen geben und das konnte dann vor Ort nicht stattfinden. Dann lief alles online an. Genau, und da haben wir uns zu Beginn so verschiedene Handlungsfelder überlegt, auf denen wir uns vernetzen wollen und an denen wir arbeiten wollen. Das war Intranet, Konzept, Newsletter und digitale Begegnungsformate. Ne? Es war Anfang Corona, da wollten alle über digitale Begegnungsformate reden. Ja, wir sind aktuell rund 50 Mitglieder in der IQ. Ich würde mal so sagen, vielleicht 20, die auch wirklich regelmäßig aktiv sind. Und andere, die dann nur mitlesen, ja, so wie wir es gerade schon als Thema hatten. Aber das ist ja, wie gesagt, überhaupt nichts Verwerfliches. Ich habe Anfang 2023 die Koordination übernommen. Und wir haben dann die Zeit auch genutzt, um uns in der Gruppe ein bisschen neu zu orientieren zu Formaten und Themen, an denen wir arbeiten wollen. Und haben festgestellt, unser Schwerpunkt soll sein kollegialer Austausch. Und das tun wir vor allem eben erstens, also einerseits per E-Mail. Wir haben einen eigenen Verteiler auch. Das ist manchmal vielleicht ganz praktisch, wenn man nicht über den gesamten Bundesverbandsteiler Fragen stellen möchte, sondern weiß, hier ist eine Gruppe, das sind 50 Leute und ich kenne auch viele Gesichter. Dann kann ich die Frage auch mal irgendwie anders stellen, eine kollegiale Frage zu irgendeinem Thema. Und dann haben wir so ein bis zweimal im Semester Online-Meetings eben in unserer kleinen Gruppe. Das sind mal 5, 6, 7 Leute, mal sind es 25, 30 Leute, je nach Thema. Und dann treffen wir uns eine Stunde lang zu einem Fokusthema. Input, 10, 15 Minuten von jemanden oder zwei Leuten, die aus ihrer Perspektive von ihrer Uni oder Hochschule eben ein Best Practice zum Beispiel mitbringen und dann Fragerunde oder Austauschrunde. Die Arbeit in der IQ ist im Prinzip Open-Source-Wissen. Man muss das Rad nicht immer vom Neuen erfinden, sondern das Wissen ist da und wir teilen das halt. Also es ist Open-Source-Wissen. Und ja, das lebt natürlich von den Themen, die von der Gruppe reingetragen werden. Da hatten wir zuletzt zum Beispiel, fand ich total spannend, das Thema Chatbot im Intranet als ergänzende Suchfunktion im Grunde. Seitdem ist das bei uns an der Uni jetzt auch Thema. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann ist natürlich ganz groß das Thema auch Dauerbrenner Intranet, sage ich mal. Also das ist wirklich seit Jahren bei uns in der IQ großes Thema. Und es gibt auch eine eigene Unter-AG dazu, die von der Kollegin von der TU Dresden geleitet wird. Die treffen sich auch 2 bis 3 Mal im Semester, würde ich sagen, und tauschen sich aus, nur zum Thema Intranet.
Katrin, du bist da ja auch mit drin, ne? Richtig?
Genau, ich bin bei beiden Gruppen, wenn es sich zeitlich einrichten lässt, dabei.
Was ziehst du da für dich raus? Ist das so dein Update zum Thema oder ist es mehr als das?
Es ist mehr als das. Also ich bin halt in einer Teilzeitstelle alleine in der internen Kommunikation. Ich habe super Kolleginnen und Kollegen in der externen Kommunikation. Das geht natürlich Hand in Hand und auch mit dem Social Media Team. Aber die beiden Gruppen, das ist nochmal ja, sehr motivierend und teilweise auch beruhigend, dass man einfach merkt, Mensch, die anderen treiben die ähnliche Fragen um oder die haben das so und so gelöst. Oder es ist natürlich auch schön, wenn man erzählen kann, was man selbst auf den Weg gebracht hat und da nochmal so ein bisschen Feedback bekommt. Und das ist wirklich sehr auf Augenhöhe, sehr angenehme Gruppen beides und auch die Schlagzahl, wie oft man sich sieht, das ist wirklich nicht zu viel und nicht zu wenig. Also schätze ich sehr auch den E-Mail-Kontakt, wenn mal was ist, im kleineren Rahmen dann.
Jetzt habt ihr es gerade schon so ein bisschen angerissen. Wir wollen jetzt noch mal so ein bisschen nach vorne gucken. Wie verändert sich interne Kommunikation aktuell? Also das mit dem Chatbot, das ist natürlich eine heiße Nummer, Chatbot im Intranet. Ich weiß, dass wir bei Mandarin haben auch ein sehr, 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 sehr umfangreiches, in 25 Jahren gewachsenes Intranet. Und da wäre so ein Chatbot manchmal gar nicht doof, der mir sofort hilft und sagt, wo finde ich was und mich an die Hand nimmt. Gibt es noch so andere Meilenstein-Themen, die irgendwie ihr für euch herschiebt und sagt, das kommt jetzt, da sind wir dran, da müssen wir ran?
Ja, naja, es ist also in der internen Kommunikation, also Katrin hat es gesagt, wir sind ja an den meisten Unis, Hochschulen EinzelkämpferInnen im Grunde. Deswegen ist der Austausch ja über die Unis hinweg auch so wichtig. An vielen gibt es nicht mal eine Stelle oder eine halbe Stelle für interne Kommunikation. Manchmal gibt es auch nur eine Person überhaupt für Kommunikation. Die macht dann interne Kommunikation nebenbei. Und das ist also ein Thema, was an vielen Hochschulen auch noch aufgebaut wird gerade. Ne? Und deswegen sind es gar nicht so die krassen Zukunftsthemen, die wir besprechen eigentlich in den IQs, sondern ganz oft sind es Basics. Ja? Intranet oder Newsletter oder Rundmail. Das klingt total banal, aber auch das sollte strukturiert aufgebaut sein, damit man es sinnvoll nutzen kann. Deswegen ja, sind das, glaube ich, gar nicht so die krassen Zukunftsthemen. Was ich gerade so sehe noch als Erweiterung, was auch mit KI gekommen ist, ist bei uns Übersetzung, automatische, halbautomatische Übersetzung durch KI. Wir haben mit unserem Intranet-Relaunch oder Relaunch der Webseite eine DeepL-Schnittstelle mit eingebaut, wo wir eben die Seiten ja im Prinzip automatisch übersetzen lassen können, aber eben nochmal drüber schauen über alles auch. Also muss man nicht, kann man auch einfach online stellen, aber natürlich hat man den Anspruch, alles nochmal anzugucken. Manchmal macht die KI ja auch Quatsch. Und das hat bei mir jetzt dazu geführt, dass tatsächlich alles, was ich im Intranet einstelle für die Beschäftigten, ich auch ins Englische übersetze. Und das war vorher nicht der Fall. Und klar, jetzt kann man sagen, wenn man an einer deutschen Hochschule arbeitet, dann muss man zu einem gewissen Grad auch Deutsch sprechen können. Aber ich finde es irgendwie einen netten Service für die Beschäftigten, die eben keine MuttersprachlerInnen sind, das auch mit anzubieten. Und das ist tatsächlich eine große Veränderung, die KI gebracht hat.
Mhm. Ihr seid ja auch sehr grenznah, ne? Und das wäre tatsächlich auch ein Punkt, den ich gebracht hätte jetzt. Dieses Internationale denken wir einfach viel, viel mehr mit. Bei mir ist es noch nicht so, dass ich alles zweisprachig an News habe, aber das Intranet, die Hauptseiten sind zweisprachig und wir haben, das ist auch was du angesprochen hast, Ulrike, eine Stichwortsuche, die wirklich ausgefeilt ist, damit man halt zu den Formularen kommt, die man sucht etc. oder zu den Ansprechpersonen. Das ist ganz, ganz wichtig und vielleicht noch ergänzend, weil für manche, die nicht im Thema sind, ist es so wie Newsletter ist ein Thema, Newsletter-Tool ist ein Thema. Es ist halt so, dass IT-Sicherheit und auch Datenschutz eine riesen Rolle spielen an Unis und wir deshalb nicht einfach irgendein Tool nehmen können, sondern da müssen wir echt gucken, was geht überhaupt. Ne? Wir dürfen halt alle anmelden, die eine Uni-Adresse haben, das ist super, also da muss man sich nicht anmelden für unseren Newsletter, aber man muss halt gucken, dass da nicht 1000 getrackte Links zum Beispiel drin sind und so weiter. Das sind alles Themen. Und was ich so sehe in der Zukunft, wenn ich da das ergänzen darf, wenn dann alles steht, was bei mir jetzt zum Glück der Fall ist, also das Intranet läuft, es ist alles, sieht vernünftig aus, ansprechend etc., dann kann man halt die schönen Blümchen entwickeln, die die weitere Wiese schmücken, indem man halt neue Formate entwickelt, also indem man auch Personen vorstellt, außerhalb der tagesaktuellen News. Also ich habe jetzt eine neue Serie, die heißt Kurios und Nah. Ein bisschen angelehnt an Kurz und Klar, das ist so ein Interviewformat, drei Fragen. Und bei Kurios und Nah, da habe ich jetzt zum Beispiel unseren Reviergärtner vorgestellt. Der ist im Botanischen Garten, der gehört nämlich auch zu unserem Campus direkt nebenan. Und er macht elektronische Musik. Und seit 2013, also hobbymäßig, ne, vertont er Wissenschaftsvideos der NASA. Krass. Und solche Beiträge werden super gerne gelesen, da wirst du drauf angesprochen und so. Und das ist dann das i-Tüpfelchen. Ne? Wenn man da dann irgendwann Zeit für hat, weil die anderen Sachen laufen, das ist der große Spaß.
Ich sehe eine Schnittstelle zu Social Media an der Stelle. Ja. Weil das ist natürlich auch extern durchaus relevant, der Musikus.
Wurde dann auch von den Medien gut aufgegriffen, ist in der internen Kommunikation entstanden. Und ganz ehrlich, ihr habt das ja auch, ne? Man hat dann echt Leute, die man nur von der Arbeitsebene kennt und dann stellt man plötzlich fest, okay, die hat noch ganz andere Expertise und das vorzustellen ist natürlich wunderschön.
Wenn du gerade so von dieser Blumenwiese sprichst, was ist denn so das, was ihr, das ist eine total schöne Metapher irgendwie, total toll, was ist denn das, was ihr euch so wünscht für die interne Kommunikation an Hochschulen? Was wäre so euer...
Mehr Budget vielleicht?
Euer glitzerndes Einhorn auf der Blumenwiese.
Ja, also ich würde gerne nochmal, ich war noch im Gedanken noch einen halben Schritt gerade davor, weil Katrin hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Mit dem Datenschutz jetzt, das ist ein Beispiel. Also Ich finde, die Übertragbarkeit von Best Practices in der internen Kommunikation in öffentlichen Einrichtungen ist ein schwieriges Thema. Weil was ich immer wieder feststelle im Austausch innerhalb der IQ auch, wenn die Kolleginnen von den unterschiedlichen Hochschulen so erzählen, es gibt total unterschiedliche Voraussetzungen und Gegebenheiten. An jeder Uni, an jeder Hochschule ist es irgendwie anders. Das fängt an beim Stellenwert, den die interne Kommunikation innerhalb der Hochschule hat, in der Hochschulleitung hat, vor allem auch. Es geht weiter mit dem Datenschutz, ist der locker oder strikt. Personalräte, wollen die mehr oder weniger Mitbestimmung? Wie ist die Kommunikationskultur allgemein? Und vor allem, wie sind die Ressourcen, die überhaupt da sind für interne Kommunikation? Und ich höre das total oft auf der Bundestagung jetzt zum Beispiel auch wieder von KollegInnen. Wir haben gar keine Ressourcen für interne Kommunikation. Und deswegen würde ich gar nicht vom Einhorn sprechen, sondern von so basalen Sachen wie Ressourcen für interne Kommunikation. Mhm. Das war auch eine von meinen Blitzumfragethemen beim Barcamp, wo es eigentlich um Newsletter ging. Ja, habe ich zum Schluss noch gefragt, schreibt doch mal auf hier in Mentimeter, was sind denn derzeit eure größten Baustellen? Da haben viele geschrieben, Ressourcen.
Ja, das heißt mehr Geld dann eher für personelle Ressourcen. Ich muss jetzt sagen, mehr Geld für, was weiß ich, Werbeartikel fürs Intranet oder so. Ja, auch schön, aber erstmal ist wirklich tatsächlich, dass man diese ganzen Ideen dann auch auf die Straße bekommt oder auf die Wiese, die Blüten, je nachdem.
Und nachhalten kann dann auch, ne? Mhm.
Genau, weil wenn man die Sachen hingestellt hat, dann ist ja die Arbeit nicht vorbei.
Um auf deine Frage zu antworten, Zukunft der internen Kommunikation, es ist wirklich sehr simpel, ne? Was ich mir wünsche, ist, dass die Menschen, für die ich Dinge schreibe, Texte schreibe, dass sie sich da auch wiederfinden, dass das ihren Alltag erleichtert, dass sie manchmal vielleicht auch einen Schmunzelmoment haben, ganz viele Aha-Momente, also dass ich nicht einfach in blauen Dunst schreibe, sondern dass die Blüten dann auch eingesammelt werden und zu einem schönen Blumenstrauß werden.
Ist das schon unser Schlusswort? Ich glaube ja, oder?
Das hörte sich total toll an, ja.
Es ist leicht mit euch, es ist so nett.
Vielen lieben Dank, dass ihr euch so ein bisschen Zeit genommen habt und so offen gesprochen habt und so ein bisschen in eure Welt mitgenommen habt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
War wirklich eine sehr angenehme Stimmung hier. Danke euch.
Ja, fand ich auch.
Das war unser Blick auf das Thema interne Kommunikation. Marleen, wenn ich dich mal bitten darf, hol doch mal einmal kurz einen Kompass raus. Was sind so deine Main Takeaways jetzt nach dem Gespräch?
Ja, sehr gerne. Also, was nehme ich auf jeden Fall mit? Für mich ist ganz wichtig, nicht aufgeben. Also wenn etwas nicht gleich klappt, dann stecken wir nicht den Kopf in den Sand, sondern probieren es vielleicht auf eine andere Art, schrauben ein bisschen dran rum und probieren es einfach weiter. Manchmal brauchen Dinge einfach ein bisschen länger. Das Zweite, was ich denke, ich mitnehme, ist, ja, interne Kommunikation ist definitiv Beziehungsarbeit. Also es geht immer um einen Austausch, es geht immer um Empathie, dem anderen auch entgegenzubringen und auf ja verschiedenste Arten vielleicht auch zu kommunizieren, auf Menschen zugestrickt. Wir haben, denke ich, über Feedback gesprochen. Feedback ist definitiv kein Risiko. Feedback ist total wichtig, um ja auch Sachen zu verbessern oder Wünsche anzunehmen und auszuarbeiten. Also ich sehe es da erst als Chance. Und auch der Punkt, ja, Erfolg ist auch irgendwie, wenn Menschen sagen, ich weiß, was passiert, ich weiß, was läuft und ich weiß auch einfach, wo ich hingehen kann. Ich weiß, wer mein Ansprechpartner ist oder meine Ansprechpartnerin ist und da bin ich richtig. Ich kann eine E-Mail hinschreiben, egal auf welchem Weg, das wird direkt angenommen. Und
die Tür ist offen.
Die Tür ist offen, ganz genau. Mhm.
Ja, das war Folge 7 von Inside Hochschulkommunikation von Expertinnen für Expertinnen. Alles rund um Kommunikation, PR, Marketing und Digitalisierung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Powered by Bundesverband Hochschulkommunikation und Mandarin Edu. Und wer Feedback hat, Fragen hat, Anregungen, auch bei uns ist die Tür natürlich offen. Also schreibt uns gern alle Infos, wie immer, in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns gerne, teilt sie in euren Netzwerken und vielen Dank fürs Zuhören.